Coachcamp im Gespräch. Dein Podcast mit Wissen, Erfahrung und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen, Coachcamp im Gespräch. Das wird eine gute Zeit und die verbringe ich heute und ihr da draußen natürlich auch mit Annette Zupke. Herzlich willkommen, liebe Annette.
Hallo, liebe Annette, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Total gerne und ich bin auch wirklich sehr froh und dankbar. Wir hatten gute Vorgespräche für diese Podcast-Folge, dass wir uns heute miteinander einem sensiblen Thema widmen. Das ist schon ein kleines Wortspiel, bei dem wir beide jetzt schmunzeln und die Zuhörenden wissen noch gar nicht, um was es geht. Damit die Zuhörenden draußen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, mag ich dich kurz vorstellen. Du bist Empathietrainerin, du bist Coach, Mediatorin, du bist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und schon lange im Geschäft. Ja, also mir sitzt eine Kollegin gegenüber mit ganz, ganz viel Erfahrung.
Ja, genau, seit 25 Jahren bin ich in dem Bereich, dass ich, ach, wenn man das Studium noch mitzählt, da war es dann eher Jugendaustauschvorbereitung, ne? Aber dass ich Menschen darin begleite, sich zurechtzufinden, sprachlich, kulturell, ne? Also weil ich habe gerade noch mal, das ist übrigens ein Phänomen von der Hochsensibilität, dass dann ständig irgendwelche Gedanken noch einfliegen, die da noch was reinlegen wollen. Also ich bin seit über 20 Jahren als Trainerin für Kommunikation und Konflikt. Und davor gab es aber eben schon interkulturelle Arbeit mit Jugendlichen, die ein Austauschjahr hier gemacht haben und so weiter.
Spannend. Und jetzt hast du unbeabsichtigt schon unser Thema genannt. Und wir hatten auch darüber gerade so einen kleinen Austausch. Wir brauchen heute ein Label, um den Zuhörenden draußen beschreiben zu können, um was geht es. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du bereit bist, mit mir heute ja durchaus auch ein persönliches Gespräch zu führen, denn wir sprechen jetzt nicht mit der Expertin für Hochsensibilität, sondern wir sprechen mit Annette, die selber hochsensibel ist und bereit ist, heute hier darüber zu sprechen, damit unsere Kolleginnen und Kollegen, die coachen, die trainieren, die mit Führungskräften arbeiten oder mit Selbstzahlern, in dieser ganzen bunten, breiten Palette unserer Arbeit, Menschen mit Menschen arbeiten, ein Gefühl dafür bekommen, mal O-Töne bekommen. Denn wir haben alle irgendwann mal jemanden als Gegenüber und vielleicht sogar viel öfter, als wir denken, der, ja, und da geht es ja schon los. Ich sage ja nicht, von Hochsensibilität betroffen ist. Das klingt ja so, als hättest du ein Hochwasser im Gehirn, ja. Du leidest auch nicht, also das weiß ich ja jetzt gar nicht, ob man drin, also, aber auch das ist ja sprachlich nicht in Ordnung, ne? Wie würdest du das formulieren? Gibt es da einen guten Satz? Ich hab, ich bin, ich,
Also
ich fühle.
mein Satz wäre ja wahrscheinlich eher, ich habe wirklich erst vor einem Jahr aufgehört, mich gegen das Etikett zu sperren. Und das, weil mir wurde schon vor über 20 Jahren in einem der Trainings für gewaltfreie Kommunikation, ich war damals an der Ostküste in den USA, da wurde das zum ersten Mal, sagte eine Frau zu mir, aber Annette, du brauchst doch gar nicht Empathie lernen, du bist doch, und sie hat es halt in Englisch, war es dann, du bist doch Empath durch und durch, du kannst doch gar nicht anders. Und ich hatte nicht ganz verstanden, was sie meinte, aber auch nicht nachgefragt.
Okay.
Gleichwohl ist mir damals in der Ausbildung in den USA aufgefallen, dass es, also wer sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, der weiß, dass es ja da eben dieses empathische Spiegeln geht und dann bist du eingeladen, wenn jemand was von sich erzählt, Gefühle und Bedürfnisse zu spiegeln. Und wenn du wirklich dich damit beschäftigst, weißt du auch, jeder Versuch ist gut. Hauptsache, du gibst, bietest was an und signalisierst aber mit deinem ganzen Körper, du bist präsent und willst versuchen, den anderen oder die andere zu verstehen, da wo sie sind. Und natürlich ist, wenn man in so einer Lernumgebung ist, wie ich es da vor 20 Jahren war, für Leute, die anfangen, ist ein bisschen schwieriger. Da ist schon eher, oh, mache ich das jetzt richtig? Da ist die ganze, also viel Konzentration darauf, was ich damals nicht wusste, weil ich ja nicht wusste, was Hochsensibilität oder Empath mit sich bringt, war, dass in mir sich alles verschloss, wenn jemand so damit beschäftigt war, das Richtige zu sagen.
Okay.
Ja, und mir ist jetzt im Nachhinein ist mir auch klar, weil da war dieses, ich werde ja schon wieder nicht verstanden. Das ist ja das Altvertraute aus der Kindheit.
Ja,
Also für mich
ja.
kann ich sagen, ich habe irgendwann auch aufgehört, Dinge von mir zu erzählen, weil was ich ja als Kind nicht weiß, ist, dass die Bedeutung immer die Zuhörenden, ne? Also egal was ich sage, die Zuhörenden geben die Bedeutung und das machen sie ja in der Regel aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz.
Ja, klar.
Und wenn du aber eben mit diesem Phänomen, nenne ich es jetzt gerne mal, aufwächst, und nicht so viele in deiner Umgebung das auch haben, dann kriegst du sehr häufig die Botschaft, dass du zu langsam bist, zu empfindsam, jetzt mach doch mal. Es kommt dir sehr oft eine Ungeduld und ein Unverständnis entgegengeschlagen und so Sätze wie, du brauchst doch nur, du musst doch nur. Und das heißt, also für mich kann ich sagen, jetzt im Nachhinein habe ich relativ früh angefangen, mich zu verschließen und mich auch ein Stück weit abzukapseln von diesem feinen Wahrnehmen, weil es hat mich ja immer in die Bredouille gebracht. Und stattdessen habe ich dann offensichtlich, wie gesagt, ist alles jetzt im Nachhinein, ne, scheinbar eher geguckt, wie muss ich denn sein, damit ich nicht auffalle und dass ich dazugehöre.
Also bist du
Und
eine Anpassungskünstlerin?
absolut. Ja, absolut. Und wie gesagt, ne, da gibt es dann halt, ja, eben hatten wir auch im Vorgespräch schon, dann gilt es dann eben wieder zu schauen. Also anpassen kann ja auch schön und gut, also kann auch durchaus eine Qualität sein. Aber dann gibt es eben auch das, wo wir uns verlieren, weil wir schon gar nicht mehr wissen, wie bin ich denn wirklich, wenn ich mich zeige und mitteile mit dem, was ich wahrnehme? Und um kurz diesen Bogen von vor über 20 Jahren dort in diesem GfK-Training, als diese Frau das sagte, du bist ja Empath durch und durch. Also ich hatte damals festgestellt, dass für mich, wir waren da eine internationale Lerngemeinschaft und einer war aus Japan und der war für mich wirklich ein Anker, weil wenn ich dann diesen empathischen Raum hatte, wie es in der GfK so schön heißt, ne, du erzählst, was dich bedrückt, der hat halt nicht dieses Spiegeln, so lernen wir das jetzt in der GfK gemacht, sondern Yasunari hieß er. Ja, Yasunari saß einfach nur da und machte immer ha, 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 ha. Und du lachst jetzt, also will ich ihn dann vielleicht auch auf eine Art nachahmen, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie wohltuend das für mein Nervensystem war.
Ja.
Ich muss nichts erklären, ich muss nicht sagen, nee, habe ich doch gar nicht gesagt, weil es doch, also dann war damals auch, aber es ist doch jetzt mein Raum, wieso bietet, also ihr bietet, also und der war, was war wirklich, das war so heilsam für mich nochmal zu erkennen. Ich fühle mich dann wohler mit Menschen, die, wenn sie nicht wissen, wie man sich eintunt, lieber nichts sagen, aber mir ein wohlwollendes Gesicht schenken. Und Yasunari konnte sich übrigens total eintunen, sonst hätte er auch nicht nur
Ja.
ha, ha, ha machen können. Und der hatte mir später nochmal eine Einzelbegleitung geschenkt. Da hat er mich zum ersten Mal an meine Fähigkeiten herangeführt, von denen ich bis dahin auch nichts wusste. Weil es gibt ja bei Hochsensibilität, es gibt ein Buch, es gibt ja viele Bücher, aber eins, das ich mir gerade nochmal geholt habe, ist von der Jessica Stellwag. Hochlebe deine Sensibilität. Das ist eine relativ junge Frau, würde ich mal sagen. Und die unterscheidet eben auch nochmal, dass es vier verschiedene Arten von Hochsensibilität gibt und dass die meisten, die dieses Phänomen, so nenne ich das jetzt mal, diese Gabe, diese Eigenschaft, das ist nämlich bei 20% der Bevölkerung durchaus angelegt, die das in sich tragen, die haben eins davon mehr ausgeprägt. Und bei Yasunari durfte ich meine spirituelle Hochsensibilität kennenlernen, die ich vorher nicht kannte. Also wir waren da ein, er hatte gesagt, er schenkt mir eine Geschichte. Gestalttherapie-Session. Und dann waren wir da in Kalifornien in den Redwoods. Also Natur ist halt auch super hilfreich für Menschen mit dem Phänomen. Also wer Coaching anbietet und mitkriegt, ah, mein Coachie, die haben eine hochsensible Struktur, geht raus mit denen. Wir saßen da also unter diesen riesen Mammutbäumen im Red Cedar Woods und wir saßen da und er fragte mir, hat mir ein paar Sachen angeboten, wie er mich begleiten kann. Und eins davon war Reden. Und ich so, oh nee, Reden reicht. Also wir haben hier genug geredet. Und dann sagte er, na, dann setz dich doch einfach hin, mach die Augen zu und stellte eine Frage. Und dann war es so, als habe ich einen inneren Zeichentrickfilm gesehen. Und dann habe ich nur noch beschrieben, was ich alles gesehen habe. Also es waren wirklich wunderschöne Bilder, Landschaften, Naturen, Krafttiere, würde man im Schamanismus sagen, spielten da eine Rolle. Und Yasunari hat nichts weiter gemacht, als immer zu fragen, aha, und der Adler, den du da gerade siehst, ist der allein oder ist da noch was? Hat keine Deutung, sondern er hat mich. Und das war. Da kommen mir gleich nochmal die Tränen, weil ich glaube, das ist das, was total wichtig ist. Es gibt einen Riesenschatz in den Menschen, die dieses Phänomen haben. Ich hatte später auch noch mal eine andere Gestalttherapeutin, die sagte so zu mir: Weißt du, Annette, das Gute bei dir ist, du musst gar nichts machen. Das passiert ja alles von allein. Und das, was dann wichtig ist, dass da auch einfach ein Raum ist, wo die Dinge sich zeigen dürfen.
Ja.
Und ne, weil die,
Ja.
also ich meine, es gibt ja, ich weiß nicht, wie es in deinem Coaching ist, aber ich sage in meinem, also die Antworten liegen eh in dir. Es
Ja,
braucht
klar.
halt nur den Raum und die Stille, dass ich es auf deine Art zeigen kann. Und für mich sind es halt oft Seelenbilder gewesen.
Also, ich habe gerade, während du erzählt hast, habe ich an mein Coaching gedacht. Und es gibt viele Prozesse, wo ich die Menschen einfach nur ja durch ihre Bilder leite und immer einlade, einfach mal kurz zu sagen, was da ist, und immer einzuladen, geh mal damit weiter. Geh einfach mal weiter, guck mal, was weiter passiert. Na, es sind keine Fragen, sondern es ist einfach nur die Aufforderung, immer weiter zu gehen, damit sich im Innen auf der emotionalen Ebene etwas ereignen kann, etwas regulieren kann. Und damit sind oft auch wichtige Erkenntnisse verbunden. Also es, ja. Ich
Und
habe mir
darf
schon
ich
mal
da
das
vielleicht?
Stichwort, ich habe mir schon mal das Stichwort Zuhören aufgeschrieben. Da sagen wir gleich noch was zu. Ja.
Und weil du das gerade sagst, und dann ist mir aufgefallen, wenn mich jemand durch eine Visualisierung geführt hat, wie, und jetzt stell dir vor, du kommst auf eine Wiese und da steht ein großer Baum und mir gerade noch die Freiheit lässt, welcher Art Baum das ist, das hat für mich null funktioniert. In mir ging eine andere Reise los. Und dann war immer wieder die Entscheidung zu fällen. Und zum Glück habe ich sie anders gefällt als in der Gesellschaft, wo ich mich halt für, ah, warte mal, wie muss ich sein, dass ich dazugehöre? War ich hier neugieriger, was zeigt sich denn für mich gerade auf meiner Reise? Und das war, also auch dadurch zu lernen, oh wow, da gibt es offensichtlich eine Ressource, die muss ich jetzt kennenlernen, die darf ich jetzt kennenlernen, die darf ich schöpfen. Und dann kommt nämlich für Menschen, die dieses, ich bleibe mal bei dem Begriff Phänomen haben, wirklich eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich wirklich herauszufinden, was brauchst du, um dich richtig aufgehoben zu fühlen? Welche Art von Coaching, welche Art von Mensch darf da sitzen? Und du darfst da wirklich lernen, mal ganz penibel zu werden. Weil du gehst ja hin, um in einem Raum dich entspannen und aufgehen zu können, damit sich für dich deine Fragen und deine Antworten zeigen können. Und da darfst du anerkennen, also in meiner Erfahrung, ich beobachte das auch bei den Menschen, die ich begleite, das geht nicht mit jedem.
Das stimmt.
Und das ist auch okay so.
Ja, ich glaube, das geht vielleicht sogar auch methodisch nicht immer. Weil es gibt Coaching-Ansätze, die sind halt sehr sprachdominiert und es geht, also klar, wir wissen alle, dass Coaching-Fragen, gute Fragen, die sind wunderbar. Und ich empfehle auch jedem, auch der irgendwie einen Quereinstieg hat, immer, mach bitte mal zumindest irgendwie ein Modul mit Fragetechniken, weil die sind so wertvoll und so wichtig. Aber ich kann auch mit der besten Frage den Pfeil zu weit schießen. Also ich habe eine Klientin, die sagt ganz oft, also was heißt ganz oft, klingt jetzt zu heftig, aber immer wieder gibt es die Situation, dass sie sagt, Moment. Und ich weiß dann genau, jetzt muss ich sie lassen. Sie muss zu Ende denken, was da, und das fiel mir ein, als du sagtest, kommen manchmal so Gedanken. Ich bin an was dran und dann kommt ein Gedanke von der Seite. Ja? Und das gelten zu lassen, ich finde, das ist als Coach auch echt eine Herausforderung. Ja, aber man muss sich ja dessen bewusst sein. Von daher schon mal danke für diesen ersten Hack für unsere Zuhörenden draußen. Es kann wirklich auch mal gut sein, noch länger zu warten, als wir eh schon denken, dass es gut ist.
Ja, und was mir jetzt gerade noch kommt und ganz wichtig, gute Coaching-Fragen hin oder her, wichtig ist, wo sitzt du als Coach in dir? Sitzt du im Macher, Löser oder, ah, ich warte mal, ich will die richtige Frage finden, Ding? Hochsensible spüren, dass du nicht ganz da bist und nicht den Raum hältst und dann bleibt unter Umständen was dicht. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Ich war Probandin in einer Meditationsstudie damals von der, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber von der Ressourcestudie. Und da wurde uns alle 3 Monate Blut abgenommen. Und dann gab es, also ich wusste, dass Blutabnehmen für mich oft ein Problem ist, weil mir diese Nadeln irre wehgetan haben. Wirklich, mein ganzes System war überstrapaziert. Und dann hatte eine Frau angeboten, die auch Probandin war, hey, soll ich mitkommen? Ich halte dir das Händchen so ungefähr. Und dann wurde das Blut abgenommen und die fragte mich anschließend ganz besorgt die ganze Zeit, sag mal, geht's dir gut? Geht's dir gut? Ich, naja, es geht so, warum denn? Du bist leichenblass. Und es war wirklich, also es war ein schmerzhafter Moment. Und dann, als dann, ich sage auch gleich, was meine Interpretation ist, aber als ich das nächste Mal dort war, habe ich gesagt, Leute, ich glaube, also dann, das war ein junger Mann, das waren immer na, Medizinstudenten. Und der war total fahrig und mit seinen Gedanken ganz woanders. Und der hatte, als er reingestochen hat, irre weh getan. Und dann waren beim nächsten Mal waren zwei Frauen da und dann habe ich gesagt, Leute, ich mache das heute noch mal mit, aber es wird das letzte Mal sein, weil mir ist der Stress für meinen Körper zu groß. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, und dann habe ich versucht, denen zu sagen, was ich vermute, was mir hilft. Das ist gut, wenn ihr mich anguckt, das ist, wenn ihr mit mir redet, damit wirklich alles Nerven sind. Und die, ja, klar, machen wir. Und da war total viel Liebe und Fürsorge da und ich habe die Nadel nicht gespürt.
Ist so irre. Also es klingt ja echt manchmal ein bisschen spooky, ne? Und ich glaube, das ist für unsere Zuhörer draußen auch sehr, sehr wertvoll, dass wir das so ansprechen können. Daher danke für die Erzählung. Es gibt manchmal Dinge, und gerade bei, wie du sagst, so Phänomenen, die können neurotypische Menschen einfach nicht nachvollziehen, weil wir es nicht haben. Ja? Also ich zähle mich im Großteil meines Lebens zu den neurotypischen Menschen. Viele draußen, die jetzt zuhören werden, wissen, dass ich viel über Scanner-Persönlichkeit weiß, weil ich das bin. Und ich finde, die Scanner-Persönlichkeit, die ist so an der Grenze zur Neurodiversität. Ne? Es kommt immer so ein bisschen auf die Ausprägung an und es kommt vor allem auf die Verknüpfung mit anderen Begabungsformen oder Phänomenen an. Und wer sich so ein bisschen beschäftigt damit, und ich finde, das sollte man als Coach, als Trainer einfach auch tun mit dieser Welt der Neurodiversität, der weiß, dass einiges davon auch mit Hochbegabung zu tun hat. Und in der Forschung ist es ja sogar so, also die Hochsensibilität, so wie wir die jetzt auch beschreiben, ist ja in der Forschung und im allgemeinen Sprachgebrauch ein festgesetzter Begriff, also etwas, womit viele Menschen auch was anfangen können. Die ist ja mit jetzt über 10 Jahren Forschung die am besten erforscht, das am besten erforschte Phänomen und Begabungsfeld. Nehmen wir mal die Hochbegabung raus, aber selbst da hat sich ja viel verändert, weil wir nicht mehr nur von drei Begabungsfeldern ausgehen, sondern sich dieser Fächer weit aufgemacht hat und die Hochsensibilität in der Tat als eine Form von Hochbegabung angesehen wird. Ja, also sich das bewusst zu machen, das sind nicht Menschen, die irgendwie ständig einen Tick haben oder zu empfindlich sind oder die man nicht anhauchen darf, weil sie dann umfallen. Ich spule jetzt einfach mal nur so ein bisschen Allgemeinplätze ab, sondern wenn mir ein hochsensibler Mensch gegenüber sitzt, dann hat der eine viel höhere Begabung zur Wahrnehmung. So. Und Wahrnehmung auf allen Gebieten, die wir uns vorstellen können. Hören, schmecken, riechen, sehen. Es gibt, also ich kenne Hochbegabte, die können Geräusche nicht gut haben. Also es gibt hochbegabt im Sinne von hochsensible Menschen, können keine laute Geräusche nicht, die können kein lautes, lautes Licht, wollte ich jetzt sagen. Helles
Grelles.
Licht,
Aber du
ja.
hast recht, aber ganz ehrlich, das ist wie laut. Also ich
Ja.
finde es schon gut, dass du das gerade so gesagt
Okay.
hast. Weil das ist ja manchmal so schwer, wenn du dann mit anderen Menschen zusammen bist, den nachvollziehbar zu machen, warum es dich gerade stresst. Weil es
Ja.
ist eine so hochgradige Irritation, dann ist grelles Licht nicht nur ein bisschen grell, sondern es ist auch wirklich laut im System.
Ja, das stimmt. Ja. Mir kommt gerade eine spontane Frage. Hast du dir mal Gedanken drum gemacht, ob mit deiner sehr ausgeprägten Hochsensibilität auch eine Hochbegabung im klassischen Sinne verbunden sein könnte?
Nee, habe ich nicht. Aber also, ich hab neulich meine erste große Liebe. Wir waren vor 30 Jahren zusammen. Der hat mich für ein paar Tage besucht. Das ist Kanadier. Und der hat immer wieder gesagt, es ist nicht normal. Es ist nicht normal. Du warst schon immer nicht normal. Und das musste also echt schlucken, dass ich
Okay.
das jetzt nicht erhöre, als ich bin falsch. Aber da bin ich jetzt gut rausgewachsen. Und dann habe ich so gefragt, was meinst du denn? Und er hat gesagt, du nimmst Dinge wahr, die nehmen andere nicht wahr. Und ich nehme ja gar nicht, also wirklich, ich habe ewig nicht gewusst. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich früher mal gedacht, warum sagt dann keiner was? Das ist doch so offensichtlich. Hier braucht es doch gerade von irgendjemandem einen Impuls. Und wenn du aber eigentlich gelernt hast, dich anzupassen, um nicht aufzufallen, und das ist halt, dann halt lernst du diesen Konflikt. Du nimmst was wahr und denkst dann, irgendjemand wird es ja jetzt schon sagen, vor allen Dingen, wenn du so in Runden mit Älteren, mit Senior-Kollegen bist. Und dann wurde ich innerlich immer unruhiger und dachte, aber jetzt musst du, okay, dann sag ich's und war dann, aber ich weiß noch, so vor 15 Jahren war ich in so einer selbstorganisierten Gruppe mit anderen Coaches und Trainern. Wir wollten so einen Prozess zusammen üben, also so Konfliktenergie im Kreis bewegen. Wir sind ganz oft rausgerutscht und dann habe ich es angesprochen und irgendwann war ich mal richtig genervt und habe gesagt, Leute, wir sind doch eine selbstorganisierte Gruppe, ich bin noch nicht die Leiterin, warum sagt ihr denn nichts? Und dann sagt so ein Senior-Kollege zu mir, Annette, weil wir es nicht merken, wir sehen es nicht. Und
Irre.
ich war völlig sprachlos und habe gesagt, wie, ihr seht es nicht, das ist doch offensichtlich. Und wenn du aber eben aufgewachsen bist in einem Umfeld, wo das als Makel ist, dass dieses viele Fühlen und diese Dinge wahrnehmen, weil es aus irgendwelchen Gründen nicht in den funktionieren müssenden Alltag passt, dann wird das quasi zu deiner Identität. Du bist falsch. Du siehst lange nicht, dass das eine Gabe ist. Und dann wirst du nicht auf die Idee kommen, boah, vielleicht ist auch noch eine
Sagt dir ja auch
Hochbegabung.
keiner. Also es kommt doch keiner auf die Idee, Lehrkräfte kommen nicht auf die Idee, im Kindergarten kommt keiner auf die Idee, an der Uni kommt keiner auf die Idee zu sagen, boah, Hammer, ist aber toll, dass du so viel wahrnimmst.
Ja, nee, du erzählst ja auch irgendwann nichts mehr davon. Also kriegt ja irgendwann auch keiner mehr mit. Also in meinem Fall, ich höre das von vielen, da passiert dann auch so ein sich selbst verstummen lassen. Bis du dann langsam Menschen triffst, die sagen, oh wow, ich finde das so schön, das, was auch immer es ist. Ich habe auch lange nicht verstanden, weil das ist wohl auch ein Teil, dass die Gespräche, die Alltagsgespräche haben eine andere Tiefe. Aber für mich war das, wenn ich dann aufgetaut bin und mich mit jemandem unterhalten habe, für mich ist das ja mein Normal. Ich war überrascht, wenn dann eine alte Schulfreundin sagte, oh, mit dir kann man immer so tief reden. Und ich wusste überhaupt nicht, was sie meint. Oder mein ältester Bruder, mit dem war ich einmal essen und der ist auch, der ist durch seine Frau, würde ich jetzt sagen, gut trainiert im Zuhören und hat auch wirklich bei den Sachen, die ich da ausgebreitet habe, das hat mir richtig gut getan, mich mal einem Familienmitglied so zu zeigen, mit den Dingen, die mich gerade bewegen. Der hat auch ähnlich wie Yasunari, Und aber als wir dann fertig waren, stand er auf und schüttelte sich wie so eine Gazelle und sagte, boah, war das heute tief. Und da war ich aber zum Glück schon an dem Punkt, wo ich nicht mehr Angst hatte, oh Gott, ich muss wieder anders werden, sondern nur gemerkt habe, wow, ich war gerade ich so sehr ich selber. Und das ist tief. Ich weiß nicht, was daran tief ist, aber ich fand es
Naja,
schön. Und er hat
also
zugehört.
wenn
Und wir
du
hatten einen schönen
normal,
Austausch.
ja, und du sagst, ich weiß gar nicht, was ist das denn? Ne? Normalerweise Smalltalk, der läuft ja wirklich, der ist nicht nur klein, also in der Übersetzung, der ist ja auch an einer gewissen Oberfläche und der geht da in der Regel nicht drunter. Und meine Erfahrung ist, mit Hochbegabten, mit Hochsensiblen gibt es das nicht. Mit hochsensiblen Menschen gibt es nicht so ein Geplänkel. Oder die Gespräche sind sehr schnell vorbei. Also das kenne ich auch, ne, aus Erzählungen von anderen hochsensiblen Menschen. Wenn die reden, dann wollen sie gescheit reden und nicht irgend so ein Wettergeschwätz, sage ich jetzt mal so ein bisschen übertrieben, ne? Ja, spannend.
Und jetzt kommt mir gerade, also ja, diese feine Wahrnehmung und sie ist, aber wenn wir das nicht bewusst lernen und üben, kann es sein, dass sie viel zu oft im Außen ist, diese feine Wahrnehmung. Und ich will dir mal ein Beispiel nennen, das ist noch gar nicht so alt, das ist, glaube ich, 5, 6 Wochen her. Da saß ich im Zug und habe gelesen und war so richtig schön in mein Buch vertieft. Es war so spannend. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, als würde mich hier irgendwas wie an einem Seil hin und her ziehen. Und ich dachte, boah, was ist denn das schon wieder? Und also dadurch werde ich rausgezogen aus meinem Lesen und gucke hoch. Und dann sehe ich, dass es waren halt so zwei, also ne, zwei Sitze im Zug, weil der Sitz neben mir war auch besetzt. Aber direkt in diesem sehr schmalen Gang stand eine Frau mit ihrem Baby auf dem Arm und wiegte es so hin und her. Und für mich war klar, ah, das ist diese Bewegung, die mich hier gerade zieht. Und dann war ich drauf und dran, sie zu fragen, ob sie sich woanders hinstellen kann zum Wiegen, weil da wäre ja auch mehr Platz gewesen und dann wären Stühle zwischen uns gewesen. Und dann war so, ah ja, ist jetzt auch. Und dann habe ich Ich habe ein GPT von einer Coachfrau aus Berlin und habe gesagt, du, folgende Situation, hilf mir mal, wie kann ich denn damit umgehen? Und dann kam eben auch, ja, das ist so, wenn euer System so fein gestimmt ist, ihr nehmt die feinsten Schwingungen im Raum wahr und dann hat mich dieses Instrument durchbegleitet, dass ich wieder an einem Ort in mir lande, wo alles ruhig war. Und lustigerweise ist danach die Frau sich dahingestellt, wo ich dachte, da steht sie doch viel besser. Also auch für sich, nicht nur für mich.
Ja.
Sie hatte da auch mehr Platz.
Ja.
Und meine Vermutung, dass die beiden Stühle vor mir mich abschirmen, weil sie sagt ja trotzdem, ich finde es auch voll wichtig, also wenn da Stress im System des Kindes ist, dass es gewiegt wird. Ja? Also das möchte auch nicht falsch verstanden werden. Nur mein System greift halt an Stellen Dinge auf. Und das fand ich halt interessant, dass selbst, obwohl ich gerade so tief in einer anderen Welt war, ein unglaublich spannendes Buch gelesen habe, sprang es an.
Naja, da ist die Kraft des Unbewussten. Ne? Wir haben ja bewusste Antennen und wir haben unbewusste Antennen. Und ich glaube, bei, ich sage jetzt mal euch, in Anführungsstrichen, gibt es sehr viel mehr bewusste Antennen. Also vieles, was bei normalbegabten, normal denkenden, fühlenden, ich finde das auch mit dem Normal so furchtbar, aber es ist so gerade das, was, wie man drüber spricht. Vieles, was bei uns im Verborgenen ist, ist bei euch halt schon im bewussten Raum. Und dann gibt es natürlich auch noch Sachen im Verborgenen.
Ja, klar.
Also ich find das Bild von den Empfangsantennen, die ausgefahren sind, immer wieder total gut. Wir haben eine oder zwei oder drei ausgefallene Empfangsantennen und hochsensible Menschen, hochwahrnehmende Menschen, die haben das Zehnfache. Ausgefahren und immer im Betrieb.
Genau, das ist wie der Filter, also während viele andere filtern können. Ne, ist es
Ja.
eben, das ist wie so ein Trichter, da kommt
Ja.
so viel rein. Also ich habe auch gerade neulich wieder eine Situation mit meiner Mutter gehabt, die versteht nicht, warum etwas mich, also zum Beispiel der Übergang, ne, ich will mich verabschieden, ich mache mich fertig zum Gehen und dann kommt sie noch mit 5 oder 6 Fragen, die Entscheidungen beinhalten. Mich überfordert das an der Stelle komplett. Und dann werde ich, weil es meine Mutter ist und ich eben nicht erleuchtet bin, werde ich abwehrend. Da ist dann eben auch nicht, also sie sagt eben auch, sie wäre auch gerne mal meine Klientin und würde auch gerne Empathie haben, aber an der Stelle ist tatsächlich bei mir auch so ein bisschen, oh Mann, Mama, ey, du kennst mich jetzt seit über 50 Jahren, aber hast immer noch nicht verstanden, das ist mir jetzt zu nah. Ich bin ja schon im Übergangsmodus und in mir sortieren sich gerade Sachen, weil ich mich selber frage, brauche ich dies noch jenes und wo geht es als nächstes hin? Und ich komme da nicht so leicht raus. Also sie macht sich immer lustig von wegen, sie kann Multitasking und ich sage, ja, aber ich nicht so. Offensichtlich passieren ja in mir auch gerade Sachen. Aber ich versuche gerade auch herauszufinden, was sind denn die wichtigen Informationen und ich brauche an bestimmten Stellen dann einen Rückzug. Und auch wenn ich mich nicht gleich zurückziehen kann, weil ich bin ja noch bei ihr in der Wohnung, aber ich bin ja gerade am Wechseln, ne? Also das ist definitiv auch etwas, was mit der Zeit, also es braucht einfach auch viel, sich selbst gut ergründen und auch wirklich sich bewusst in sich in der Tiefe verankern. Und das ist ja, wie gesagt, wenn man eigentlich gelernt hat, lieber nicht so nah dran zu sein an diesem inneren Sensoriumzentrum, nicht, dass man wieder was sagt, wo die anderen, weil dieses ja oft auf der sensiblen Nervenbahn oder wo auch immer so intensiv dann landet. Also es ist ja teilweise wirklich, als wird hier da auf irgendeiner Ebene ein Stein raufgehauen oder so ein dickes Tau wird durch. Also das sind so die besten Bilder, wie ich beschreiben kann, wie ich es dann manchmal erlebe.
Spannend. Ich habe gerade das Gefühl, nochmal so ein Gold Nugget für unsere Kollegen und Kolleginnen, die zuhören, entdeckt zu haben. Und das ist, dass es auch ein zu viel geben kann. Also wenn ich mir jetzt eine Coaching-Situation vorstelle und wir bringen ja mit unseren Fragen, mit unseren Methoden, mit unseren Tools Menschen ins Denken, ins Fühlen. Und dass ich gerade bei hochsensiblen Menschen nochmal bewusster darauf achten darf, dass ich dann nicht in den Prozess noch eine Frage reinschiebe. Also, ne? Ich kenne das
Absolut.
von mir. Ich habe 10 Klienten oder Klientinnen vor mir sitzen und da ist es gut, wenn ich in so ein, wo ich mimisch sehe, oh, jetzt arbeitet, dann nochmal eine Frage so mit reingebe, das ist das total förderlich. Bei einem Hochsensiblen nicht.
Ja, kann ich voll unterschreiben.
Super. Da haben ja jetzt unsere Zuhörenden schon zwei Sachen gelernt, nämlich zuhören, wirklich einfach zuhören, und Denkprozesse nicht zu arg stören mit noch einer Zusatzfrage. Ja. Beim Zuhören, da habe ich noch eine Rückfrage für dich jetzt als aus meiner Coach-Perspektive. Wir kennen das ja aus dem systemischen Denken, aber auch aus vielen anderen Coaching-Ansätzen, dass wir sagen, es ist wichtig, genau die Landkarte des Klienten auch zu verstehen, in Anführungsstrichen, und bewusst zu haben, hier ist meine Landkarte und der mir gegenüber hat eine andere. Und ich halte es oft so, dass wenn jemand sagt, boah, das ist dann so anstrengend, dass ich nochmal nachfrage, okay, was genau ist denn anstrengend oder was bedeutet in dem Zusammenhang anstrengend für dich, einfach damit ich es besser verstehe. Ist das hilfreich oder sagst du, das geht auch manchmal einfach zu weit, weil du ja eben auch sagtest, mir fehlen manchmal so die Worte, wie ich es gut umschreiben kann.
Ah, das weiß ich jetzt, warte mal, also als erstes kam mir, ja, das mache ich ja auch mit den Frauen, mit denen ich arbeite. Und ich sage ihnen dann aber auch, warum ich es mache. Ich sage immer, wenn du jetzt nur sagst, das ist zu anstrengend, hilf mir mal zu verstehen, worauf sich
Ja,
das
genau.
bezieht, weil davon hängt ja ab, ob ich dir was anbiete und was. Und wir können uns gern Zeit nehmen, nimm dir Zeit, aber versuch mir mal so einen Geschmack davon zu geben. Also das halte ich schon für wichtig. Weil es geht ja auch darum, wirklich wieder eine Sprache zu finden. Denn wie gesagt, viele haben sich ja auch von dieser eigenen inneren Landkarte so weit entfernt, dass es durchaus hilfreich sein kann. Ich glaube, Pacing ist alles, ne? Also in welchem Tempo mache ich das? Gebe ich Raum? Und wichtig ist, immer wieder zum Fühlen einzuladen. Weil auch wenn eben sehr fein gestimmte Systeme da sind und auch eine hohe Fühlfähigkeit, ist irgendwann auch einfach mal bei vielen eine Angst vorm Fühlen entstanden, auch weil, und das weiß ich auch erst im Nachhinein, ja, oft nicht nur die eigenen Gefühle da sind, sondern plötzlich sind noch andere da. Und das ist einfach, wenn wir noch nicht gelernt haben, wie wir es sortieren, es fühlt sich dann manchmal an, als würden die Synapsen durchbrennen. Und deshalb stelle ich eben bei vielen der Frauen fest, dass ihnen Fühlen auch erstmal ist jetzt nicht so das. Worauf sie wirklich Lust haben, weil nämlich bei vielen ja eben aufgrund dieser langen, da außer Hauses zu sein, sage ich jetzt mal, auch erstmal viel Schmerz und Trauer als Fühlen da ist. Und da das Vertrauen zu schöpfen, dass wenn wir wagen, einen Teil davon zu fühlen, dann haben wir gar nicht mehr unter Kontrolle, wie schnell da was anderes draus wird, weil da bewegt sich ja was. Also es ist halt wirklich wichtig, auch immer wieder fühlen und spüren und vor allen Dingen den Körper spüren mit einzuladen. Denn eine Sache, die ich bei vielen beobachte und bei mir auch, wir sind gut verbunden mit Fantasien, mit Tagträumereien und also wir dürfen auch immer wieder geerdet in den Körper zurückkommen. Es braucht eine Praxis, um eben auch diese von innen heraus die eigenen Grenzen zu spüren. Dieses Grenzsetzen, das geht es ja vielen, mit denen ich arbeite, so sie denken, das ist irgendwas im Außen zu machen. Nee, wichtig ist, dass wir wieder lernen, in uns zu spüren, wo hört mein Ja im Außen auf, ein Ja zu sein? Und wie bin ich da mir treu und finde Worte dafür? Und nicht aus so einer Abwehr oder so einem sich abtrennen heraus, weil oh, ich muss endlich lernen, nein zu sagen, da sage ich jetzt nein, sondern wirklich von innen heraus gespürt. Und das ist meine Erfahrung, dass eben, weiß nicht, ich kann ja jetzt halt nur über mich sprechen mit meinem Phänomen und die Frauen, die ich begleite, die auch dieses Phänomen haben, ist eben dieses im Körper zu Hause sein und zu spüren, das ist jetzt wirklich meine Energie, mit der möchte ich lernen, verantwortungsvoll umzugehen. Für die will ich auch Verantwortung übernehmen und das erstmal ausprobieren und lernen.
Ich hab so viele Fragen immer gleichzeitig im Kopf, wenn du
Okay, dann mache ich mal
erzählst,
eine Pause.
dass ich echt sortieren muss. Und ich glaube, 10 Fragen werde ich gar nicht stellen können. Als du das jetzt gerade so sagtest, das ist meine Energie, mit der will ich jetzt gehen und gucken. Kennst du das von dir selber auch, dass du das Gefühl hast, fremde Dinge mitzunehmen? Also, weißt du,
Ja, ich weiß, also ich gebe mal zwei Antworten. Ich gebe mal die erste. Da war ich vor 2, 3 Jahren in Israel, Gaza, dass da losging, hatte ich einer israelischen Bekannten und ihrem Sohn ermöglicht, dass sie eine Woche bei mir sind. Und ging zu einer Freundin, die eigentlich Haartherapie macht, aber scheinbar viel mehr heilerisch tätig ist. Und wir haben uns vorher noch zum Essen getroffen, ehe sie mit meinen Haaren arbeiten wollte. Und die rief so aus: Mensch, Annette, du hast ja auch wieder wie ein Staubsauger sämtliche Energien mitgenommen, die du unterwegs einfangen konntest. Und ich wusste nicht, was sie meinte. Da war ich wahrscheinlich schon wieder ein Stück raus aus dem Körper, weil
Ja, okay.
ich hatte ja richtig Leid bei mir zu Hause. Und aber gleichzeitig eben auch dieser Wunsch dieser jungen Frau, ihrem Sohn nicht zu viel davon zu zeigen. Und also, ne, also da war, genau, und dann haben wir hatte ich meine Session Haartherapie und ich war so klar in mir und habe meine Grenzen gespürt und ich war wieder ein anderer Mensch. Also so viel dazu. Aber ich tatsächlich kriege ich das manchmal immer noch nicht so gut mit. Was ich
Okay.
aber mitkriege, und das ist mir zum ersten Mal vor 20 Jahren so gegangen, da war ich habe mal in Indien gearbeitet. Hatte da bei einer Gastfamilie gewohnt und mir war immer klar, ich will eines Tages nochmal zurückkommen und meine Gastfamilie besuchen. Ich fand die so, es hat mich wirklich wohlgefühlt bei denen. Und es hat ein paar Jahre gedauert. Und wir hatten aber in der Zwischenzeit auch keinen Kontakt gehalten und dann war ich endlich dort und war so voller Vorfreude, sie jetzt überraschen zu gehen. Und dann klingelte ich und machte das Hausmädchen auf und sie sagte, ja, warte mal, Rhoda, so hieß die Gastmutter, kommt gleich. Und ich bin ja voll erfüllt von so einer Welpenenergie, Vorfreude, Juhu, Überraschung gleich. Und wirklich, also mein ganzes Wesen war pure Freude. Rhoda, und also ich sehe Rhoda, wir nehmen uns in den Arm und ich freue mich, sie zu drücken. Wir kommen aus der Umarmung raus. Sie fragt mich, wie es mir geht. Und ich stand nur so da, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ich bin todunglücklich. Ich habe wirklich nicht, also von oben bis unten. Und dieser Kontrast von voller Freude zu so einem tiefen Unglück, das war, was ist das denn? Und man wirklich mal nur so an mir runter, boah, was ist das? Und dann fragte Rhoda, woher weißt du denn? Was soll ich denn wissen? Und war immer noch wirklich wie fassungslos, was das jetzt ist. Und dann sagte sie, woher weißt du denn, dass Bobby gestorben ist? Und dann war es weg. Dann war es komplett weg. Dann war es wie, es ist offensichtlich, keine Ahnung, jetzt wieder, wie auch immer man das erklären will, ist ja auch egal. Aber für mich war das so wertvoll, das einmal so krass klar zu bemerken, weil ich dadurch dann auch erst verstanden habe, wie wichtig das ist, das zu lernen, weil jetzt konnte ich es nicht übersehen. Aber es gibt ja eben viele Wege, ne? Also zwischendrin, wenn ich merke, ich werde jetzt so diffuser oder irgendwas. Holt mich so ein bisschen aus mir raus. Dann gibt es ja so einen Satz, den habe ich von einer Frau gelernt, die mit der Logosynthese arbeitet. Alle Energien, die nicht zu mir gehören, bitte jetzt sofort an ihren Platz zurück. Und den lehre ich mittlerweile allen. Ich sage mal, probier es mal aus, sag mir, ob es was mit dir macht. Und ich höre von allen das Gleiche. Es ist, als würden lauter kleine Wesen aus einem rausgehen. Und daran kann ich gut erkennen, bin ich wieder in meiner Mitte, in meiner Kraft. Und ich komme da auch recht schnell dadurch rein. Also insofern, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das mitkriege mit dem, wie hattest du gefragt, mit dem energetisch besetzt oder so, aber
Ja,
ja, es
und
passiert.
dass wir so Sachen mitnehmen. Ich, ne,
Ja, ja,
ich empfinde es
ja.
manchmal wirklich so als wie so ein Gepäck.
Mhm.
Ich hatte, oh, das ist jetzt hier echt so ein tiefer Moment auch für mich. Ich habe ja früher in der Seelsorge gearbeitet und habe in der Kirche hier mir gegenüber gearbeitet. Und es gab eine Phase, wenn ich hatte dort mein Büro neben der Sakristei, also dem Ort, wo die Messvorbereitung läuft, wo sich die Priester aufhalten, die Messdiener. Und ich hatte eine Phase, immer wenn ich von da kam, war alles schwer. Ich hatte auch Schmerzen und bis irgendwann mal jemand sagte, wo ich auch am Anfang erst den Kopf geschüttelt habe, sagte, ja, du nimmst ja immer was mit. Da sind so viel schlechte Energien. Guck, dass du die wieder loswirst. So, das ist das eine, ob man daran glauben kann, sich dem öffnen kann, dass man so energetisch was mitnimmt. Aber für alle, die jetzt draußen zuhören und vielleicht den Kopf schütteln und sagen, oh Gott, was höre ich mir denn da an? Es fängt mit der Theorie der Spiegelneuronen an. Ja, wenn du jetzt gähnst, gähne ich mit und ich spüre schon das Zucken, wenn ich nur drüber spreche, weil das Gefühl zu gähnen in mir so verankert ist. Wenn wir zuschauen, wie jemand sich stößt und aufschaut, dann verziehen wir mit das Gesicht, weil wir spiegelneurotisch geht es in unser Schmerzzentrum, was wir sehen. Ja? Also ich finde das alles gar nicht so weit hergeholt. Und die Geschichte aus Indien, die du erzählt hast, ja klar. Und wenn man dann eine viel sensiblere Wahrnehmung hat, dann kommt diese Emotion einfach an. Und aus der Emotionsforschung wissen wir, dass wir Emotionen übernehmen. Wir nehmen sogar transgenerational über die Gene übernehmen wir Emotionen mit. Menschen, die heute Ängste haben, Wut in sich tragen, das muss nicht das eigene sein. Das kann von jemand anderem sein, das kann aus einer vorherigen oder einer noch länger zurück, also wissenschaftlich nachgewiesen wissen wir es bis zu 3 Generationen. Ja, also
Da habe
nur mal
ich auch
so
ein Beispiel.
für die Denkenden draußen. Ja.
Ja, da gebe ich auch gerne noch mal. Ich habe auch gerade überlegt, will ich das alles so preisgeben? Aber klar, ich mache das jetzt, weil dazu habe ich auch ein Beispiel. Mir ist irgendwann mal aufgefallen, das ist auch noch gar nicht so lange her, ich glaube so seit 10 Jahren etwa, dass ich, obwohl ich schon immer eine Fahrkarte, also so eine Monatskarte in Berlin habe, immer wenn ich in der S-Bahn saß und Kontrolleure kamen, also so eine riesen Angst hatte. Und ich dachte, ich verstehe es nicht, ich habe doch eine Fahrkarte. Aber es war wirklich, mein ganzes System war ergriffen. Und wirklich, erst letztes Jahr bin ich auf die Idee gekommen, meine Mutter mal zu fragen, weil ich wusste, die hat in Brandenburg gelebt und die haben damals bevor die Mauer gebaut wurde, sind die oft aus Brandenburg nach West-Berlin gefahren, haben da Sachen hingeschmuggelt und Sachen zurück. Also auf dem Schwarzmarkt, keine Ahnung, die Eier und Brot oder was auch immer und dann Strumpfhosen zurückgeschmuggelt. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Mama, kann es sein, dass ihr da in der Straßenbahn, also in der S-Bahn, aber es war wirklich auch nur in der S-Bahn, ja, also, in der S-Bahn saß und so richtig, richtig viel Angst hatte, dass ihr da erwischt werdet? Und dann, ja, und dann fing sie an, das alles zu erklären und zu beschreiben. Und kurz danach gab es Fahrkartenkontrolle in der S-Bahn. Und erst als die vorbei war, dachte ich, warte mal, irgendwas war heute anders. Ach so, ich hatte gar
Ach,
nicht mehr diese
nein.
Angst, es ist
Ja,
komplett
krass.
weg. Wow, dann ist das wohl jetzt an seinen Ort gekommen. Oder wie auch immer dann man das dann erklären will. Aber offensichtlich gab es da einen Zusammenhang. Anders kann ich mir nicht sagen, warum es plötzlich weg ist, ne?
Ja, die Erklärung ist oft wichtig. Und also im Emotionscoaching, wenn so starke Emotionen da sind, ich frage auch häufig, ist das deins oder gehört das jemand anderem? Wirklich auch so, gehört das jemand anderem? Kommt
Ja,
das woanders her?
so.
Und in der Regel, in ganz, ganz vielen Fällen, wissen die Klienten und Klientinnen sofort, wo es hingehört. Und wir erlernen auch solche Dinge, ne? Das ist einfach, gehört mit dazu.
Ja, und ich arbeite, weil du gerade Emotionscoaching sagst, total gerne mit dem kinesiologischen Test und der Arbeit von Bradley Nelson, den Emotionscode, weil ich für mich eben auch erfahren habe, ist aber auch was, wo viele der Frauen, mit denen ich arbeite, die sagen, ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob mein Kopf das steuert. Und dann sage ich, nee, der Kopf kann das, also in meiner Erfahrung, der kann das gar nicht steuern, weil ich habe mit Anfang 20 das erste Mal bei einer Heilpraktikerin gelegen, die hat einen kinesiologischen Test gemacht und ich wusste, boah, bei der Frage will ich jetzt aber, dass ein Nein rauskommt. Null Chance. Null Chance. Das war wirklich so, ah ja, okay, super. Ja, gut zu wissen.
Kinesiologie für alle, die draußen sind, das sind Muskelreflextestungen. So könnte man so ganz grob übersetzen. Für viele, viele bekannt ist der Ringtest, der Omura-Test, wo im Grunde Zeigefinger und Daumen zusammengeführt werden zu einem festen Kreis. Der Klient schließt den, wir versuchen den zu öffnen, das geht in der Regel nicht. Aber wenn wir eine Behauptung aufstellen, eine Frage stellen, die das Nervensystem unter Druck stellt oder eine falsche Behauptung aufstellen, dann ist die Muskelreaktion, die Stressreaktion des Muskels so schnell, dass der Klient es nicht mehr bewusst halten kann und dann löst sich dieser Ring. Das heißt, damit können wir Stresspunkte aufdecken. Und das gibt es auch mit dem Arm. Also meine Heilpraktikerin, die arbeitet mit dem Arm, testet immer aus. Nur so ein bisschen als Hintergrunderklärung
Ja.
für die draußen, die uns zuhören. Das ist alles hochspannend. Du hast gerade Luft genommen. Ich glaube, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte wahrscheinlich dazu jetzt nur ergänzen, dass ich den Frauen, die zu mir kommen, meistens ein kleines Video mit 5 verschiedenen Varianten zeige, dass sie auch selber lernen, wenn sie sich angesprochen fühlen, weil ich finde den Test ja super hilfreich, auch bei Alltagsfragen, ne? Mach ich, also was ist jetzt besser für mich, dies oder jenes? Dann braucht mein Kopf nicht lange grübeln oder laufe ich nicht Gefahr, dass mein altes Muster mir was einreden will, während meine wahre Stimme ja weiß. Ne? Genau. Also für mich ist es, aber ich glaube, da darf halt jede und jeder auch wirklich gucken, wenn sie offen dafür sind, welche Variante
Dann passt.
Genau.
Ja, sofern man selber über diesen ganzen Potpourri an Möglichkeiten verfügt, wenn man jetzt nur zum Beispiel nur, in Anführungsstrichen nur den Omura-Test. Es ist ja schon viel mehr als viele.
Ja.
Also von daher, genau. Es gibt ja total viel Literatur zum Thema, es gibt total viele Blogs zum Thema. Die sind manchmal, das sind so Erfahrungs-, Selbsterfahrungsblogs und manchmal sind das Coaching-Blogs. Also die Welt ist ja schon voll mit Wissen über Hochsensibilität. Hast du das Gefühl, dass dir Wissen über dieses Thema weitergeholfen hat?
Also ich habe ja, wie gesagt, tatsächlich erst dieses Jahr ein Buch in die Hand genommen, das auch relativ neu auf dem Markt ist. Ich hatte mich ja lange gesperrt, mit diesen Begriffen zu arbeiten. Für mich ist es, ich habe letztes Jahr einmal mit ChatGPT dazu gearbeitet, mit der Frage, was brauchen denn Hochsensible und Empathen? Und die Antworten, die da kamen, war so wie krass, ja, das sind all die Sachen, die habe ich mir eh erarbeitet. Ich bin halt mit der Hilfe der gewaltfreien Kommunikation rangegangen. Und vieles davon macht so einen Sinn, weil das spiegelt meinen Weg. Also ich selbst bin offensichtlich wirklich eher dieses Erfahrungsbasierte. Und das Lesen ist aber auch gut, weil das nachträglich immer noch mal Sachen erklärt oder wenn die Unsicherheiten besonders groß sind, dann hat mir Lesen immer geholfen, so wie, ah, okay, ah, siehst du mal, habe ich auch gerade entdeckt. Puh, war ich wieder nicht sicher, kann ich das jetzt so ernst nehmen oder nicht, weil ich habe ja gelernt, ich muss anders sein, als ich bin. An den Stellen ja. Ansonsten gibt es einen Teil in mir, der warnt mich selbst und andere manchmal sehr vorm Lesen und Wissen, weil es reicht halt nicht auf der kognitiven Ebene, die Dinge zu verstehen. Du kommst
Nee,
nicht
klar.
drum herum,
Ja.
wenn du wieder mehr aus deinem Inneren heraus klar haben willst, was die guten Entscheidungen für dich sind, um gesund zu bleiben. Ja, also vieles von den Phänomenen, mit denen unsere Gesellschaft ringt, Burnout, Pipapo, wenn da die Anbindung wieder steht und wir uns stärker spüren können, und das können, glaube ich, alle. Dass wir, ne, dann, das ist, also für mich ist wirklich diese Körperarbeit viel, viel wichtiger als Wissen. Und ja, es kann helfen, Dinge zu verstehen. Ist ja auch jeder ein bisschen anders. Für manche ist es leichter, erst übers Wissen dann sich bereit zu machen, aufs Ausprobieren zu gehen. Ich habe halt für mich auf meinem Weg vor vielen Jahren gemerkt, dass mich. Es gibt ja verschiedene Arten von freiem Tanz und für mich eine der wichtigsten Erfahrungen hatte ich in einem Trance-Tanz gemacht, wo ich gemerkt habe, oh wow, da ist was bereit, sich zu öffnen, aber dieser Schließmuskel, der festhält, der war so stark, da ging es um Trauern. Und dann war es in diesem Trance-Tanz, war es so ein bisschen so, als hätte ich gerade den großen Zeh reingesteckt. Und dann weiß ich noch, dass ich so verblüfft war, dass ich null Kontrolle darüber hatte, wie schnell das, und es ging wirklich schnell. Also die Angst haben ja viele, oh Gott, Trauer, dann versinke ich da so. Also ich hatte eigentlich nur den großen Zeh drin und es hat sich so schnell gewandelt in eine Qualität von Leichtigkeit, von der ich vorher gar nicht wusste, dass ich so viel Leichtigkeit in mir verspüren kann. Und seitdem bin ich ein absoluter Fan von Embodiment. Wir müssen gespürt haben, dass wir eine gespürte Erfahrung haben als Vergleich. Sonst wissen wir immer noch nicht, was uns da Tolles angeboten wird bei dem Versuch, das in Worten auf dem Papier festzuhalten.
Ja, das stimmt. Also ich stimme dir zu und denke gleichzeitig, dass vielleicht auch, weil ich selber mein Erleuchtungserlebnis zur Scanner-Persönlichkeit über ein Buch hatte, und zwar auch wirklich nur über zwei Sätze. Ich glaube, es kann wirklich vielen Menschen helfen im Bereich Neurodiversität, sei das eine Hochbegabung, sei das ein ADHS, sei das ein Autismus, sei das eine Hochsensibilität. Schwarz auf weiß zu lesen, dass das, was ich fühle, normal ist.
Ja,
Dass es
total.
da draußen eine Community gibt, die genauso tickt wie ich. Und dass eben dieses, ich bin falsch in dieser Welt, ja, dass man das fühlt, aber dass es Menschen gibt, wenn ich unter denen bin, bin ich genau richtig. Du bist grundsätzlich genau richtig, aber da habe ich, also für mich war das toll zu erfahren, dass es andere Menschen gibt, die auch ständig 1000 Tabs im Kopf offen haben, die ständig vor Ideen sprühen und immer irgendwas wissen zu irgendwas, ja? Also ich kann von mir wirklich nicht behaupten, dass ich vielleicht außer beim Wissen um Emotionen irgendwo super krass tief drin bin im Wissen. Aber mir wird oft gesagt, boah, du weißt ja echt total viel. Aber weil ich halt in der Breite so interessiert bin und so weit offen. Und für mich war es ein echtes Erleuchtungserlebnis. Von daher, ich würde den Kollegen und Kolleginnen, die zuhören, auf jeden Fall empfehlen, mal gute Artikel, einen guten Blog, ein gutes Buch zu den Themen der Neurodiversität zu lesen, sich schlau zu machen, einfach das Wissen zu haben, so die Erkennungsmerkmale, nenne ich es jetzt mal in Gänsefüßchen, sich so ein bisschen drauf zu schaufeln, damit man ein Gefühl dafür kriegt, wer sitzt mir da vielleicht gegenüber.
Ja, ohne Frage. Also ich sag ja, es hat bestimmt Wert. Für mich halt persönlich nicht ganz so. Und während du gesprochen hast, ist mir nochmal in den Sinn gekommen, ja, es hilft unglaublich zu merken, also weil diese Botschaft ja so tief verinnerlicht ist, ich bin falsch und damit unglaublich viel Scham einhergeht. Und diese Scham, ja, für viele, weil die ist ja jetzt kein angenehmes Gefühl, die will man nicht die ganze Zeit spüren. Und also entweder bist du dann immer im Rückzug, oder gehst in die Rebellion, aber du kommst halt nicht wirklich in deine Kraft. Und als ich damals vor über 20 Jahren in diesem Training, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, in den USA war, da war ich schon so sehr mit meinem Inneren wieder verbunden, weil ich auch viel im Frauenkreis praktiziert habe, wo es genau um diese Körperarbeit ging, dass ich an Stellen, also gewaltfreie Kommunikation und Achtsamkeit ja auch, vielleicht kriegt die Achtsamkeit das mehr hin, weil die auch mehr auf den Körper achtet, aber gewaltfreie Kommunikation ist ja auch sehr redeintensiv. Das heißt, es bleibt oft ein hohes Tempo in den Seminaren. Und ich habe damals, und es ist insofern bemerkenswert, ich war zu Gast in der Gruppe, die haben 4 Wochen zusammen gelernt und Absolventen, ehemalige Absolventen durften für eine Woche zu Gast kommen. Und dieses Zu-Gast-Sein war für mich ja sowieso gleich immer, nee, da muss ich mich erstmal bewähren und wirklich mich gut anpassen. Das war mein Muster, ne, in dem ich konditioniert war. Jetzt war ich dort zu Gast und wusste, ich komme gar nicht zur Ruhe oder mich auch mal einbringen, weil ich habe noch gar nicht nachgespürt, was jetzt jemand gesagt hat, wie es auf mich wirkt. Also habe ich dort manchmal mich gemeldet und gesagt, können wir mal eine kurz 3 Minuten, also 3 Atemzüge still sein. Und habe das dann nochmal gemacht und nochmal. Und irgendwie war, aber langsam wurde es mir komisch. Und dann haben aber die anderen angefangen, sich zu bedanken. Und haben auch zu mir gesagt, vielleicht ist es aber auch ein Teil deiner Aufgabe in diesem Leben, in der Gesellschaft, uns alle daran zu erinnern, innezuhalten, damit wir auch nochmal nachspüren, sich was setzen kann. Und dann aus einem anderen Raum. Also wenn wir was Neues kreieren wollen, dann können wir halt nicht in diesem schnellen Schlagabtausch bleiben. Das mag cool sein und wir mögen uns damit profilieren können und als Experten, keine Ahnung, Wissensjunkie, was auch immer. Aber es entsteht halt nicht die Tiefe der Verbindung, nachdem in den Kontexten, in denen ich zum Üben war, ne, und gewaltfreie Kommunikation ist ein Kontext, in dem wir üben, wie geht Verbindung in mir und diese zu halten im Gespräch mit dir. Da braucht es was anderes. Und da hätte mir jetzt auch kein Buch geholfen,
Das
weil da
stimmt.
steht ja, in dem Buch steht ja nicht drin. Und übrigens, weil du halt hochsensibel bist, hast du dich in deinem Leben so sehr zurückgezogen, dass du meistens nur beobachtest und alle sich freuen, dass du so eine warme Präsenz hast. Aber du sagst zu selten was. Das steht ja in den Büchern nicht.
Vielleicht, Annette, vielleicht braucht es noch ein anderes Buch über
Ja, wahrscheinlich.
Hochsensibilität. Ja, weil
Genau.
die Bücher, die ich kenne zum Thema Hochsensibilität, sind wirklich von hochsensiblen Menschen geschrieben. Und es ist oft so, dass das im Außen erklärt wird, wie funktionieren wir, wie denken wir, wie fühlen wir, woran erkennt man uns, was brauchen wir, damit das Umfeld das besser versteht. Vielleicht braucht es wirklich mal ein Buch von Hochsensiblen für Hochsensible auf einer ganz anderen Ebene, nämlich was sind Muster, was sind Glaubenssätze, die sich vielleicht gebildet haben über einen selber, wo
Ach,
es dann auch eine totale Befreiung sein kann, daran zu arbeiten, damit die werden ja nie weggehen, aber dass wir freier auf, dass man freier sp aufspielen kann. Ne?
und gerade wenn es um den Thema Selbstausdruck geht, der ist nämlich, bei mir war der sehr lange verkrüppelt. Und da hatte ich dann das Glück in einem, das war eine Fortbildung hier in Deutschland mit Robert Gonzales, der hatte auch, ein Teil seiner Wurzeln waren in der gewaltfreien Kommunikation, aber viel war eben auch in Non-Duality, Spiritualität. Und der hatte mit uns mal eine Session gemacht, wir waren da 40 Leute. Zwei-Jahrestraining und er hatte eine Session gemacht zu dem Thema, was hält mich davon ab, in einer großen Gruppe zu sprechen? Und dann haben halt die ersten angefangen, darüber zu sprechen. Und ich, die ich ja so trainiert war darin, gut zuzuhören und allen meine Aufmerksamkeit zu schenken, ich habe 2 Minuten vor der Mittagspause, ist mir aufgefallen, warte mal, es ist gleich Mittagspause und du hast noch nicht dazu gesprochen. Wenn du ein Muster brechen willst, musst du es jetzt machen. Und dann habe ich, also da ging aber noch 2 Wortmeldungen von 2 Mitlernenden voraus. Die eine, die hat mich in eine Reaktivität katapultiert. Kann auch ein Zeichen sein für Hochsensibilität, dass wir da reaktiv werden. Nö, jetzt nicht, weil das so einen alten Schmerz berührt. Auch wieder dieses Falschsein. Und die andere wiederum, die hatte halt wirklich wie in den Raum hineingeflötet: Ihr Leute, die ihr so selten sprecht, ich vermiss euch. Euer Gewürz fehlt mir in der Suppe. Und da war dann dieses eine Einladung und dann konnte bei mir, ach krass, wenn ich mich nicht zeige, können meine Freunde mich nicht sehen. Dann gestalte ich ja gar nicht mit. Und das hat es dann leichter gemacht, diesen Schritt, der ja so unvertraut damals war, wirklich bewusst. Und man muss dazu sagen, ich habe schon seit über 20 Jahren Seminare gehalten, aber es ist nochmal was anderes, selber ein Seminar zu halten, weil da erwartet ja auch jeder von dir, dass du redest,
Ja, klar.
als Teil einer Gruppe zu sein. Und dann habe ich da eben ein paar Minuten lang was gesagt und weiß auch noch wie heute, dass unser Lehrer in seiner Reaktion wie aus dem Häuschen war. Also der hat ja auch selten kommentiert. Also der hat schon sehr nonverbal, aber aus dem Häuschen im Sinne von, hat gesagt, boah, ich freue, also für mich ist okay, du bist immer willkommen, ob du redest oder nicht. Und ich höre einfach gerne von dir. Und das hat auch noch mal was verändert. Und ich wurde immer noch nicht zur Vielrednerin, aber ich habe häufiger gesprochen. Und ich glaube, weshalb mir das jetzt gerade wichtig ist, von mir zu erzählen, nicht weil ich so besonders toll bin, sondern weil ich dann im Laufe der Zeit immer wieder Rückmeldungen von anderen bekommen habe, dass sie sich jedes Mal freuen, wenn ich was sage, weil sie jedes Mal was draus ziehen. Und das ist was, was ich versuche, mit den Frauen, die zu mir kommen, in Trainings oder ins Coaching zu erarbeiten, diesen sehr festen Muskel des sich Zurückhaltens, Beobachtens, zu lockern und wirklich dieses Spielbein, was sagen, reinzubringen. Und ich freue mich jedes Mal wie ein Honigkuchen. Ich meine, das sind Frauen in Führungspositionen. Wenn sie dann kommen und sagen, ach, heute habe ich was gewagt, gestern habe ich was gewagt und dann von den Früchten erzählen. Und ich versuche auch immer wieder ihnen mitzugeben, wir sind da untrainiert, aber es ist auch ein Teil der Medizin, den unsere Gesellschaft dringend braucht. Es ist wichtig, dass wir Lust haben, da aus uns herauszutreten und zu wachsen in die wir ja eigentlich sind, die halt sich nur irgendwann mal zurückgezogen hat, weil sie dachte, sie ist völlig falsch hier.
Ja, schön. Ich habe hinten raus noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. In der Literatur, über die wir gerade so gesprochen haben, wird dann halt auch oft genannt, es gibt Hochsensibilität, bezieht sich auf ganz viele Bereiche. Wir hatten schon das laute Geräusche oder zu helles Licht, aber auch über Berührung, also dass bestimmte Stoffe nicht gut vertragen werden auf der Haut, dass es eine sehr hohe Empfindlichkeit der Haut auch auf Seife, Haarshampoo, Cremes und sowas gibt. Dann auch Essen, dass bestimmte Texturen im Mund nicht gut, also dass man das nicht gut aushält, wenn was eine bestimmte Textur hat. Ja, bis hin zu Boden, auf dem man geht. Also wirklich, dass da auf ganz, ganz vielen körperlichen Ebenen auch so eine hohe Empfindsamkeit herrscht. Kennst du das von dir auch?
Jetzt, wo du sagst, kommt mir wieder dieses Training in den USA in Sinn. Da waren wir auf einem Campus und da gab es so neue Betten, waren das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich hatte Atembeschwerden in den Räumen. Und habe gesagt, boah, ist das, also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es war so wie als atme und spüre ich diese widerlichen Kunststoffmaterialien. Und die anderen haben es nicht so gemerkt, aber ich habe immer wieder gefragt, boah, können wir mehr Zeit draußen verbringen? Für mich ist es hier zu schwer. Und das ist halt wieder so ein Punkt, ne? Du darfst dann wirklich lernen, um Dinge zu bitten und dich und dein Bedürfnis wahr ernst zu nehmen. Nicht, weil du ein Prinzesschen bist, das irgendwas anderes braucht, aber weil du an manchen Stellen einfach sonst nicht so leicht da sein kannst wie die anderen. Und wenn wir als Gesellschaft wieder lernen, da gibt es welche, die haben diese hohe Sensitivität, die uns vielleicht ja auch Botschaften sendet. Vielleicht ist da was dran, dass der Stoff jetzt nicht der beste für uns alle ist, aber die meisten kriegen es vielleicht nicht mit und da sitzt jemand. Ich hatte das mal, Da habe ich, es war in Belgien, ich saß in so einem, wahrscheinlich Starbucks, und habe gearbeitet am Computer und habe gemerkt, ich fand die Musik irre laut da drin. Und dann habe ich gedacht, das ist aber trotzdem jetzt für mich gerade der einzige Ort, weil ich bin auf der Durchreise, wo ich arbeiten kann. Ich frage einfach mal den Kellner, ob sie es ein bisschen leiser machen können. Und er hat die komplett ausgemacht und habe ich ihn ganz überrascht angeguckt und dann hat er gesagt, nee, es ist gut, dass du uns angesprochen hast, weil wir kriegen schon gar nicht mehr mit, wie laut das ist und es ist gerade so viel angenehmer, dass gar nichts läuft. Für mein System war es tatsächlich sowieso viel angenehmer. Aber du, also wenn. Also ich habe das mit meiner Schwester ganz häufig, dass sie dann manchmal so, ja, immer brauchst du eine Extrawurst. Und ich habe es früher mich nicht getraut, darum zu bitten. Vielleicht fällt es deshalb jetzt auf, weil früher musste ich funktionieren, dass ich mit dir mithalten, die ist halt viel älter, mithalten konnte. Und jetzt habe ich halt gelernt, worauf ich achten kann, damit ich auch Spaß habe miteinander. Weil man sieht ja gar nicht, wie viel Energie, zusätzliche Energieleistung die Menschen vollbringen, die halt deren Sinne so viele Sachen so intensiver wahrnehmen. Also ich kenne das total. Ich komme in ein Geschäft und denke, wow, hübsche Bluse, die probiere ich gleich mal an und ich fasse die an und merke, nee, brauche ich gar nicht. Ich ziehe schon allein an den Finger und fängt alles an zu kriseln.
Ja, vielleicht nehmen wir das einfach mal noch als einen Hack mit am Ende unseres Gespräches für unsere Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, dass man auch, was den Raum angeht, in dem wir coachen, ein bisschen sensibel sein darf auf die Bedürfnisse unserer Coaches. Ich lasse oft den Menschen die Wahl, möchtest du lieber auf dem Sofa sitzen oder in dem Stuhl? Möchtest du lieber aus dem Fenster gucken oder das Fenster irgendwie hinter dir, neben dir? Ist das Licht angenehm? Ich sorge auch immer dafür, dass ein besonderer Duft in der Luft liegt. Und vielleicht ist es sogar, wenn dir irgendwas nicht gefällt, du das Kissen nicht magst, dann nimm es einfach weg. Ne? Also, weil ich finde, das macht auch noch mal viel. Und wir wissen ja, in jedem Prozess, die halbe Miete ist die Beziehung, die wir aufbauen. Und die Sensibilität, wie wir dann mit dem Gegenüber umgehen, ja, die gehört dann einfach mit rein. Lieber Annette, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit, fürs persönliche Erzählen. Das ist einfach was anderes, wenn man mal die eigene Tür aufmacht, statt über sein Thema zu sprechen. Ja, das können wir immer alle wunderbar und brillieren da. Und dass du uns heute ja so dein Persönliches aufgemacht hast und gezeigt hast, bin ich ganz, ganz dankbar für. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass da viele Kolleginnen und Kollegen echt was mitnehmen können. Danke.
Ja, jetzt kommt noch was hoch, aber danke. Doch vielleicht darf ich es noch kurz,
Ja.
weil mir gerade noch mal abschließend so in den Sinn kam. Ich habe, bevor ich mich für Coaching begeistert habe, habe ich ja eher Trainings gegeben. Und dann gab es so einen Trainingsbereich, da habe ich Pionierarbeit geleistet. Und mir war es immer, also sind Kreisansätze für Konfliktbegegnungen. Und mir war es halt immer wichtig, erfahrungsbasiertes Lernen. Also ich war halt nicht die, die dann mit der PowerPoint erklärt, was da wirkt. Und ich wusste aber auch immer, wenn ich dann auf Konferenzen war und an den anderen Räumen vorbeiging, die anderen, also ich habe es ja gesehen, die sitzen dort mit PowerPoint und dann sind halt Stuhlreihen und zu mir sollte der Kreis kommen. Und für mich, die ich ja trainiert war, ich muss so sein wie die anderen, damit ich dazugehöre, ich bin da jedes Mal durch Höllenängste gegangen. Weil ich wusste, aber um es lebbar, erlebbar zu machen, es ist ja ein Kultur, also es ist ja wirklich kulturverändernd, wie wir dann mit Konflikten umgehen, brauche ich jetzt die Kraft, das zu machen. Das ist mittlerweile weg, aber ich weiß noch, die ersten 2 Jahre war es für mich jedes Mal die Hölle. Es war nicht nur Lampenfieber, es war mehr als das. Und ich glaube, das ist was, was viele Führungskräfte, also Frauen in Führungspositionen haben. Wenn sie eigentlich gelernt haben, sich anzupassen, um dazuzugehören, nett zu sein, weil bloß nicht zu viel, und dann in Führung gehen sollen, dann ist einfach dieser Identitätsgap, es braucht ganz viel Identitäts-, Selbstbewusstsein und Selbstwertarbeit, Unterstützung und Nahrung, weil die Führung ist ja da, also da ist ja was, was wirkt, das wird ja auch von außen gesehen, aber von innen ist etwas, ich merke, habe das bei mir halt gemerkt, ganz oft wie in so eine Abbremsung, oh Gott, Gefahr, Gefahr. Ja, aber ich bin ja auch hier, ich soll ja auch dienen in diesem Leben, sonst wäre ich nicht hier. Also da, das war so oft der Konflikt. Ich glaube, da können wir als Coaches super dienen.
Ja, auf jeden Fall.
Kam gerade noch. Ich wollte jedenfalls eigentlich nur danken für die Einladung. Ja.
Ja, schön, dass wir die Zeit miteinander hatten und dass wir das rausgeben dürfen und durften jetzt in die Welt in einer guten Stunde. Danke. Mir bleibt mehr nicht zu sagen, außer dir noch einen ganz wunderbaren Tag zu wünschen.
Ich danke dir auch vielmals und ich freue mich aufs Wiedersehen. Bis dann.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Coachcamp im Gespräch. Dein Podcast mit Wissen, Erfahrung und Inspiration.